Ich freue mich aber ganz arg, heute mal wieder hier zu sein, in Böblingen bei euch. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich gerade so eine Predigtreihe, wo ich eine Bibelstunde mache. Und da ist zum Beispiel das auch in diesem Lied gerade vorkommen, wo wir gesungen haben, in diesem Lied 276. Um was geht es denn da in diesem Lied? Wisst ihr das? Um was geht es in dem Lied, wo wir gerade gesungen haben? Was steht da drin? Ja, da stehen die sieben Ich-Bin-Worte drin, die wo Jesus gesagt hat. Die kommen da drin vor. Und eines dieser Worte, um das geht es heute, und da habe ich euch deswegen auch einen Bibeltext ausgeteilt. Ich habe mal so 10 Blätter ausgeteilt. Wenn jemand eins jetzt nicht hat, dann kann er vielleicht beim anderen reingucken. Es geht hier um Jesus, ich der gute Hirte. In Johannes 10, Jesus ist der gute Hirte. Und ich lese uns jetzt einfach mal die Verse vor, im Anfang. Das Gleichnis vom Hirten und den Schafen. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Aber einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, denn die Stimme des Fremden kennen sie nicht. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Jesus ist dieser gute Hirte. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld. Und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben, um es wieder neu zu bekommen. Niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig her. Es steht in meiner Macht, es herzugeben, und genauso steht es in meiner Macht, es wieder neu zu bekommen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Wir haben es hier vom Hirte und wir haben es hier von der Schafe. Ich habe mal hier einen Schafskopf da. Was hat denn ein Schaf für Sinnesorgane? Ja.
Ich denke, dass es gut riecht.
Also ein Schaf kann riechen, ja.
Hören,
sehen.
Schmecken.
Schmecken.
Ja. Er kann auch
fühlen, tasten. Also genau dasselbe, was wir Menschen auch kennen. Ja. Bloß, es kann das ein bisschen anders. Wenn man jetzt so dieses Schaf hier anguckt, was sieht man denn da? Wie sind denn seine Augen gestaltet? Wo sind die denn? Die sind seitlich. Anders wie bei uns. Wir sind ja da mittendrin, gell? Ein Schaf kann deswegen in einem 290-Grad-Winkel sehen, ohne sich drehen zu müssen. Und es kann auch relativ gut am Tag sehen. Und das braucht es ja auch als Fluchttier, dass es Gefahren sehen kann und Feinde wahrnehmen kann. Und es kann auch besonders gut bei Tag nah und entfernt unterscheide. Das kann das wirklich gut. Aber eins kann es nicht beim Seher. Sobald es dämmerig wird und dunkel wird, da sieht das Schaf fast gar nichts mehr. Da lässt es ganz arg nach, diese Sehkraft bei ihm. Wir Menschen können in der Nacht besser sehen als diese wollige Tiere. Und dann kommt noch Folgendes dazu. Wenn so ein Schaf geschoren wird, also so sieht zum Beispiel so ein Schaf aus, wenn es nicht geschoren ist, in voller Wolle. Aber wenn es dann geschoren wird, dann sieht es so aus. Also vorher so, mit voller Wolle, jetzt so. Und jetzt haben die Kumpels von dem Schaf ein Problem. Die erkennen das nimmer. Die haben sich an die Silhouette gewöhnt, wie das aussieht. Und vom Seher her erkennen sie das längere Zeit, mehrere Tage nicht. Müssen sich echt dran gewöhnen, wer das da ist. Genauso ist es aber auch, wenn die Wolle immer weiter wächst an dem Schaf, dann macht es die Augen zu. Dann kann es auch nichts mehr oder wenig sehen. Das ist das Sehen beim Schaf. Wir haben es auch vom Riechen gehabt. Und der Geruchssinn vom Schaf, der ist besonders gut ausgeprägt. An dem Geruch, da erkennt zum Beispiel die Mutter ihr Kind. Und bevor es das nicht abgerochen hat, darf dieses Kind auch nicht bei ihr trinken. Erst dann, wenn es weiß, das ist meins, dann darf es trinken. Und die erkennen sich auch, wie sie einfach riechen. Was sie für Ausscheidung haben, wie ihr Fell riecht, das erkennen sie genauso. Und da haben sie dann wieder ein Problem, wenn das Schaf geschoren ist. Das riecht einfach nicht mehr so, wie es vorher gerochen hat. Und dann haben sie auch wieder ein Problem, das zu erkennen. Dauert es auch wieder eine ganze Weile. Mit dem Schmecken und mit dem Tasten. Wir sehen ja hier beim Schaf, wenn wir das so angucken, das hat hier so eine Gaumenspalte, wo so ein bisschen auseinandergehen kann. Und da drin sind ganz viele feine Geschmacksnerven und Tastnerven. Da kann das erkennen. Ich dieses Gras, wo ich da jetzt gerade esse, ich das faserig, ich das fein, hat es Dorne oder sonst irgendwas, das kann das ganz genau daran erkennen und unterscheiden. Und es kann auch ganz gut schmecken, süß, sauer, bitter, kann es wirklich super toll. Und an dem Maul von so einem Schaf ist auch das Wohlbefinden erkennbar. Bei so einem entspannten Tier, das hat so einen leicht geöffneten Mund, ist locker. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal, ihr wart im Zoo, habt ihr erzählt jetzt am Sonntag. Da gibt es bestimmt auch einen Streichelzoo in der Wilhelma, oder? Kein äußeres Viech. Also wo ich jetzt in, wo war ich jetzt oben in Leipzig mit meinem Enkelkind im Zoo? Vor einem Monat. Und da war auch so ein Streichelzoo und da waren keine Schafe, aber Ziegen. Und die Ziegen, die waren alle hinten in einem Eibfärschung, weil die Kinder standen alle davor. Und die wollte die alle streicheln, die Ziege hat da gar keinen Bock drauf gehabt. Und die waren da hinten drin und die haben die ganze Zeit mit ihren Zähnen geknirscht. Das ist, wenn sie so angespannt sind. Das mögen die Schafe gar nicht. Höre kennen Schafe ganz besonders. Das ist ihr sensibelstes Sinnesorgan, wo sie überhaupt haben. Die verständigen sich mit verschiedenen Lauten. Und weil das eben so wichtig ist für die, können die auch wenn die anderen dann geschoren sind oder wenn sie nicht mehr so riechen, wie sie riechen, können sie sich daran erkennen, wie die einfach, was für Töne die von sich geben, wie die atmen. Das erkennen sie dann. Da können sie sich unterscheiden. Die können auch ganz leise Sachen hören, auch ganz weit entfernt und können von ganz weitem entfernen, ist das jetzt ein Freund oder ist das ein Feind? Was läuft da jetzt hinter über die Wiese? Und was die auch können, ist, die können ihre Ohren abwechselnd und in alle Richtungen bewegen. Das eine das und das andere das. Also unfassbar, was die können. Ja? Und wenn die entspannt sind, dann lassen sie ihre Ohren hängen. Dann ist alles gut. Das sind so die Schafe. Also heute geht es mir um den ersten Punkt. Und um den ersten Punkt, um den es mir geht, da geht es um das Thema Hören. Schafe, die sehe schlechter, die rieche und höre aber gut. Und Jesus will uns auch dadurch sagen, das Sehe ist nicht das Wichtigste. Mit dem Auge sehe mir meistens nur das Äußere. Wir wissen nicht, wie die Person, die wo mir treffe, wirklich ist. Wenn man nicht mit ihr gesprochen habe, wenn man sie nicht gehört habe und wenn man nicht prüfen könne, ist das auch wahr, was diese Person uns da jetzt erzählt. Ist die vertrauenswürdig? Einmal im Jahr, da nehme ich, wenn es mir möglich ist, an einer mit dem evangelischen Männerwerk an einer Pilgernacht teil. Da wandere mir die ganze Nacht hindurch, besuche einige Kirche auf dem Weg, singe und bete gemeinsam und höre Andachten. Da kommt es zum Austausch und jemand hat das Ganze vorbereitet, diese Andachten. Wir hören dort drauf und auch über vieles Persönliche wird hier gesprochen in der Nacht. Und ein Punkt in dieser Nacht, das ist dann so gegen 2 Uhr in der Nacht, also wir laufen wirklich die ganze Nacht durch, so gegen 2 Uhr in der Nacht, meist also in einem dunklen Wald, manchmal sogar, wenn man bergauf gehe, da heißt dann so, jetzt schweigt ihr mal für eine Stunde und redet nicht miteinander. Und dann läufst du da in der Nacht, in der Dunkelheit, im Wald, diesmal waren wir im Schwarzwald durch die dunkle Tannen, da hast du auch nichts gesehen mehr vom Licht oben. Du hast dann nur noch gehört, die Schritte von den Leuten hinter dir und vor dir. Und du musstest dich dann so, also wir waren nicht langsam unterwegs, sondern wir waren wirklich unterwegs. Ich habe auch 2 Stücke gehabt, aber da bist du richtig marschiert und den Berg hoch, kamst ins Schwitzen. Und die Augen haben mir auch Streiche gespielt. Da hast du jetzt gedacht, da müsste jetzt ein Abzweig sein. Und da bist du ganz nah hingegangen, wirklich so ganz nah. Es war alles so wie so ein Schimmern in dem Wald, was du so noch gesehen hast. Und da war kein Abzweig, sondern du musstest weiter da hoch. Also sehr spielt einem manchmal da auch Streiche. Aber die Kameraden, mit denen man unterwegs war, die hat man, nämlich vom Reden her, aber von den Schritten her gehört, da hat man gehört, wenn einer stolpert an einer Wurzel oder sonst irgendwo. Und morgens, nach so einem 25 Kilometer durch die Nacht, kamen wir dann in einem Gemeindehaus an, haben dort gefrühstückt und dann verabschieden wir uns immer nach dem Abendmahl miteinander. Den Schritt, den Stock, den Atem vom anderen höre, die Stimme von Jesus höre, das ist wichtiger als sehe. Das sagt uns Jesus hier in diesem Text. Die Stimme von Jesus höre. Und das erinnert mich an einen anderen Text, und zwar, wie Jesus sich im Thomas zeigt. Und den will ich jetzt auch mal vorlesen. Jesus zeigt sich den Jüngern und Thomas. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger hierher und zieh meine Hände an. Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Nicht sehen und trotzdem glauben. In Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist das Festhalten an dem, worauf man hofft. das Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Das Sehen führt uns also nicht zum Glauben. Es braucht das Hören auf die Stimme des Herrn, des Hirten, das Hören auf Jesus. Wenn ein Hund weit weg ist, hört er die Hundepfeife, die man nicht hören könne. Wenn ein Jäger Vögel anlocken will, dann benutzt er Vogellockpfeife. Die echten Jünger, die konnte Jesus sehen, tasten, hören. Sie konnte ihn berühren, während er lebte und nach seiner Auferstehung. Sie haben ihn gesehen und gehört. Sie sind unsere Zeuge. Und das geben sie uns weiter durch das Wort, durch die Bibel. Sie sind unsere Zeuge dafür, damit wir es hören. Uns geht es ja heute oft so, wie in 1. Korinther 13, Vers 12 und 13 steht. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Und dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, wie Gott mich jetzt vollständig kennt. So wie bei mir in der Nacht bei der Wanderung, wenn ich nur bruchstückhaft sehe, sehe ich auch mein Glaube heute. Ich erkenne immer nur Stück für Stück neu. Hab da was erlebt, so vor 4 Wochen, das hat mich total überwältigt. Wir gehen in den Hauskreis schon über 35 Jahre mit Leuten, die sind, kommen immer wieder mal neue dazu, aber mit dem Groß sind wir wirklich schon 35 Jahre zusammen. Und da kam jetzt vor 3,5 Jahren mal ein junger Mann daher. Der konnte nicht wirklich was mit uns anfangen. Also er war jetzt nicht aus einer gläubigen Gemeinschaft oder nichts damit so groß zu tun, er hat sich interessiert. Und durch den Sohn von einer, wo bei uns im Hauskreis geht, hat er gedacht, er guckt mal bei uns vorbei, was man da so macht in so einem Hauskreis und wie das da so ist. Und wir waren halt alle so um die 30 Jahre älter wie er. Hast ja auch ganz andere Themen dann wie er. Aber wir waren ganz offen und er war dabei und war einige Wochen dabei. Und irgendwann hat er sich dann mehr mit dem Sohn von der Freundin, der Abgeber, ich dann auch mal mit in den Gottesdienst gegangen, die gehe in Holzgerlinger, eigentlich in die Kirche. Und dann ist er da mit und dann hat er immer gefragt, ja, muss ich da jetzt aufstehen oder wie ist das denn jetzt? Wie verhalte ich mich jetzt da richtig? Und ja, aber es war immer so, ich immer so weitergegangen und jetzt vor 4 Wochen, da hat er sich taufen lassen. Und da habe ich gedacht, wow, wie toll ist das. Du warst am Anfang dabei, wo er einfach so viel Frage gehabt hat zum Glaube und so weiter. Und du durftest ein Stück weit mit begleiten, Stück für Stück. Und das zu erleben, das finde ich einfach immer toll, wenn da Menschen durchdringen. Ja. Wir hören Gottes Wort, wir hören Jesus heute, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und sie lesen. Wir hören das Wort Jesus heute, wenn wir in die Gottesdienste gehen und uns Predigten anhören, in denen dieses Wort von Jesus verkündigt wird. Wir hören das Wort Jesus heute, wenn wir im Austausch miteinander sind, sei es im Hauskreis, in die Bibelstunde, mit Freunden, mit Menschen um uns herum. Überall können wir sein Wort hören und genauso wie die Jünger als seine Zeuge dann auch weitersagen. Und durch dieses Hören wächst da unser Glaube. Denn auch wenn wir ihn nicht gesehen haben und gefühlt haben, wir haben ihn erkannt durchs Hören. Und wir können ihn erkennen durchs Hören in unserem Leben. Und wenn wir ihn erkannt haben, dann sind wir auch seine Zeuge. Und wenn wir Jesus erkennen, dann erkennen wir auch Gott den Vater. Und dann wissen wir, dass wir auch über ihn hinaus ihn brauchen, über unser Leben hinaus und dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, heute und nach diesem irdischen Leben. Jesus sagt ja auch in diesem Vers 13, wenn Jesus uns ruft, dann ruft er uns nämlich beim Namen und da steht, Ne, da habe ich jetzt was falsch aufgeschrieben. Ein anderer Bibelvers, sorry. Aber da, ich wollte jetzt auf diesen Bibelvers rausgehen, wo steht, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Glaube und Hoffnung, das brauchen wir heute in unserem Leben. Weil wir können ihn nicht sehen. Aber wenn wir Jesus sehen, dann ist der Glaube vorbei, dann ist die Hoffnung vorbei, dann ist nur noch die Liebe da. Die Liebe ist das Größte. Die brauchen wir dann nicht mehr, wenn wir Jesus sehen, weil er dann da ist. Ein zweites, auf das ich eingehen will heute Abend, das ist es, führen. Führen. In dem Text, wo wir gelesen haben, gleich am Anfang, da steht, der Türhüter öffnet ihm und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die zu ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her. Was macht hier Jesus? Jesus ruft und Jesus treibt hinaus aus dem Pferd. Wenn man so aus dem Pferd herausgetrieben wird, aus seinem Haus, vielleicht auch das Gemeindehaus hier verlässt, hinausgeht in die Welt, dann steht man zuerst einmal da draußen, nicht mehr in dieser Sicherheit, in dieser Geborgenheit, in dieser Herde. Man ist alleine unterwegs. Da muss man vielleicht loslassen, da muss man losgehen. Da muss man Altgewordenes, Liebgewonnenes loslassen. Da muss man auch was hinter sich lassen, wenn man hinausgetrieben wird. Man muss seine Gewohnheiten loslassen, man muss auch Neues wagen. Man steht da draußen und was ist jetzt? Da steht ein ganz tröstliches Wort drin. Wenn man da rausgerufen wird, da steht da in diesem Vers 4, Jesus, der Hirte, geht voran und mir Schafe folge ihm nach. Jesus, der Hirte, geht uns voran. Weil Jesus, der ist kein Lohnarbeiter, sondern Jesus ist unser Eigentümer, unser Besitzer. Jesus verteidigt uns. Wenn der Wolf kommt, dann flieht er nicht. Wenn die Krankheit kommt, wenn das Leid kommt, er flieht nicht. Wenn Krieg kommt, wenn Verfolgung kommt, er flieht nicht. Er ist da. Jesus verteidigt uns. Und da kommen wir zum Psalm 23. Christine hat mich gefragt, ob der heute auch vorkommt. Ja, der kommt vor. Und da steht ja drin, der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Ich habe ein bisschen eine andere Übersetzung, wie ihr das kennt. Aber das ist Absicht. Er zeigt den Weg. Er versorgt. Er sucht das Verlorene. Jesus erzählt es in einem Gleichnis. Da sagt er, was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren habe. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Jesus schenkt uns Gemeinschaft mit sich und dem Vater und mit seiner Herde. gemeinschaftlich das Ziel Gottes für uns. Und das können wir heute schon üben hier in der Gemeinde von Gottes hier, genau. Und das Dritte, was ich euch sagen will, das ist das Thema Sterben und Leben. Man hat ja in dem Bibeltext gelesen, in Johannes 10, dreimal sagt es Jesus, dreimal. Jesus lässt sein Leben für seine Schafe. Ich lasse mein Leben für euch. Schafe sind wehrlos. Die verteidigen sich nicht. Bei Gefahr fliehen sie oder sie rücken zusammen. Ich kein Hirte da, kein Elektrozaun da, der den Wolf abschreckt, dann kann dieser sie töten oder auseinandertreiben. Ohne Hirte und ohne Herde ist das einzelne Schaf verloren. Ohne Hirte und ohne Herde ist das einzelne Schaf verloren. Ein guter Hirte beschützt seine Schafe. Das war auch damals so, als der David vorm Saul stand und gesagt hat, ich kämpfe gegen den Goliath. Und der Saul hat gesagt, also, du kleiner Knirps da, du warst noch nie im Krieg. Wie willst du das machen? Und dann sagt der David, als dein Knecht die Schafe seines Vaters hütete, musste er auch kämpfen. So kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel und ein Lamm rauben wollte. Da lief ich hinterher, schlug auf ihn ein und rettete es aus seinem Rachen. Wenn er dann auf mich losgehen wollte, packte ich ihn bei der Mähne und schlug ihn tot. Ein Bär und ein Löwe. Wahnsinn. David hat sein Leben für das einzelne Schaf eingesetzt. Und genauso tut es Jesus. Jesus stirbt sogar für uns. Aber was Besonderes in diesem Text da drin steht, er kann sich das Leben auch wiederholen. Er kann sich sein Leben wiederholen. Er tut dieses Sterben und dieses Loslassen für die Schafe im Hof. Das steht hier in dem Text. Das ist sein jüdisches Volk. Aber er tut es auch für die anderen Schafe, steht hier im Text. Und damit sind alle Völker und Menschen der Welt gemeint. Und dann steht hier noch, dass alle zusammen, das jüdische Volk wie alle anderen, eine seine Herde sein werde. Und er wird einer ihr Hirte sein. Der Vater liebt Jesus, weil er sein Leben lässt. Und Jesus hat das Vertrauen dazu, dass er das Leben wieder zu sich nehmen kann, weil der Vater hat es ihm gesagt. Und Jesus vertraut darauf und hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes. Die Frage ist jetzt für mich und dich, auf welchen Lockruf höre ich? Auf welchen Lockruf höre ich? Wir sollen an den Lockrufe, an den vermeintlichen Führer in unserem Leben erkennen, die uns begegnen auf unserem Weg in der Welt, der Politik, um uns herum. Erkenne, wohin führen uns diese Wege. Man solle das prüfen. Ist es der Weg des Fremden, des Wolfes, der mich ins Verderben führt, oder die Stimme von Jesus? Jesus Nachfolge heißt, die Richtung ist vorgegeben. Dieser kann ich prüfen anhand von seinem Wort. Die Stimme Jesus, die führt uns zum guten Ziel. Amen. Ich. Ja? Ich bete noch mit uns, genau. Lieber Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir dich haben dürfen als unseren Führer und Leiter im Leben, dass du bei uns bist jeden Tag. Dass wir auf dich vertrauen dürfen, als den guten Hirten, auf deine Stimme zu hören. Danke dafür, für die Gemeinschaft, die uns schenkt hier in der Gemeinde, im Miteinander. Auch für die, die jetzt schon älter sind, hier nicht mehr herkommen können, aber doch noch Zuhörer am Telefon. Du bist bei ihnen, will ich ihnen deine Geborgenheit und deine Führung schenken. Uns alle miteinander. Du führst auch wieder diese Gemeinde hier zusammen nach dem Sommer in der Gottesdienste, in der Gruppe und Kreise. Und willst sie segnen und neue hinzuführen. Das ist dein Wunsch und dein Ziel. Und stärk diesen Wunsch und dieses Ziel einfach auch in uns. Und so lass uns beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast.